Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Der Hoffefunk ist wieder da und man merkt, dass man dringend mal wieder eine Folge aufnehmen sollte, wenn sich schon die ersten Hörer Sorgen um uns machen. Aber alles gut, nur manchmal ist viel, viel los und dann sind die Management-Skills doch nicht so groß, wie man das sich erhofft hätte. Aber hier sind wir wieder und Jonas und ich werden jetzt ein bisschen über die aktuellsten Entwicklungen sprechen. Aber erstmal ganz in Ruhe. Schön, dass es klappt. Hallo Jonas.
Ja, hallo David. Freut mich auch, dass wir uns mal wieder zusammenfinden. Es war ja Länderspielpause, deswegen haben wir auch ein kleines Päuschen gemacht. Mhm. Aber wir haben jetzt einiges zu besprechen und natürlich nicht nur das, was jeder auf dem Schirm hat. Olli Baumann, endlich Nationalspieler und vielleicht auch vorübergehend die neue deutsche Nummer 1.
Das ist auch noch so ein Thema, über das wir auf jeden Fall kurz sprechen sollten. Ne? Olli Baumann, der nicht nur in der Nationalmannschaft sehr wichtig ist, sondern vor allem auch für unsere TSG, hat man zuletzt sehr, sehr deutlich gemerkt. Außerdem wird es heute ganz, ganz sicher auch noch um Andrea Schicker gehen, um das Spiel gegen den VfL Bochum und natürlich auch um das, was sich morgen im Drachenstadion in Porto so ereignen wird. Vielleicht fangen wir mal mit dem möglicherweise positivsten an. Einem Spiel gegen Bochum, bei dem wir wahnsinnig, wahnsinnig viele Torchancen produziert haben und wirklich auch toll herausgespielte Szenen gesehen haben. Und Jonas, ich muss dir sagen, für mich gibt es relativ eindeutig einen Man of the Match. Im Zusammenhang natürlich mit mehreren Sachen, der aber aufgrund seiner Position vielleicht so ein bisschen im Hintergrund schwebt. Wer ist denn für dich dein Man of the Match beim TSG-Spiel gegen Bochum?
Ja, also grundsätzlich hätte es André mit uns gut gemeint oder auch mit sich, dann müssten wir über diesen Man of the Match gar nicht reden, korrekt, weil dann hätte er schon zur Halbzeit 4 Tore geschossen, hätte einen lupenreinen Hattrick gemacht und noch ein viertes draufgelegt. Sagen wir mal, von diesen 4 Hochkarätern muss er mindestens 3 machen. Wahrscheinlich sogar mitunter das Schwierigste von seinen Riesenchancen war das Tor, was er dann letztendlich auch gemacht hat. Mhm. Aber aufgrund der Chancenverwertung würde ich dann soweit nicht gehen, dass er Man of the Match ist. Auch Olli Baumann, natürlich Weltklasse, dass er diesen Elfmeter dann hält. Schade, dass es überhaupt erst so weit kommen musste. Das ärgert mich auch massiv. Und ich glaube, ich errate deswegen auch deinen Man of the Match, den man wirklich herausheben muss. Tom Bischoff, meiner Meinung nach, mit dem ersten richtig starken Spiel für die TSG, wo man ihn wirklich nicht nur gutheißen kann als 19-jährigen Kerl, der es dafür gut macht, sondern wirklich zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, wir sprechen hier über einen gestandenen Bundesliga-Mittelfeldspieler, der einen Bundesliga-Mittelfeld bereichern kann.
Ja, und damit bist du in bester Gesellschaft mit Pellegrino Matarazzo. Der hat nämlich nach dem Spiel gegen Midtjylland, ist ja auch nicht so lange her, gesagt, jetzt ist Tom Bischoff im Profifußball angekommen und ja, das war jetzt sein wirklich erstes sehr gutes Spiel, was man sicherlich auch auf Grundlage von Zahlen, nicht nur auf Grundlage vom Optischen festmachen kann. Er hat 95% seiner Pässe an den Mann gebracht, obwohl er ja 90 Minuten gespielt hat. Das ist auf der 6 eine sehr starke Leistung, würde ich sagen. 57% der Zweikämpfe gewonnen, auch wenn wir alle wissen, dass er jetzt nicht gerade der Typ bulliger Sechser ist. Und er hat natürlich einen Pass an den Mann gebracht, der seinesgleichen sucht. Perfekt in den Lauf von Marius Bülter, der ja ohnehin so ein bisschen der verschwiegene Mann der Stunde ist. Marius Bülter performt ja eigentlich auch seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau und auf einer Position, die er ja davor auch ewig nicht gespielt hat, zumindest bei uns nicht. Aber Tom Bischoff ist es ganz genau. Und ein weiterer Grund ist natürlich, dass er die Fritz-Walter-Medaille gestern gewonnen hat, das heißt auf gut Deutsch, er wurde vom DFB aktuell zum größten Talent in seiner Altersklasse ernannt, sozusagen.
Ja.
Und dementsprechend ist jetzt auch schon, so berichten zumindest die Medien, eine der wichtigsten ersten Aufgaben von Andrea Schicker, ganz, ganz dringend den Vertrag mit Tom Bischoff zu verlängern. Der läuft nämlich aus, was mich ein bisschen beunruhigt, ehrlich gesagt.
Ja, aber es war halt bis jetzt auch noch nicht die Zeit dafür, ne? Weil er sich halt bis jetzt auch noch nicht so in den Vordergrund gespielt hat. Jetzt sollte man natürlich schnell machen, weil ich glaube, jetzt hat es jeder Trottel gesehen, da was er auf dem Kasten hat. Davor war es vielleicht eher so ein Insider-Tipp, ne, dass der was richtig Großes werden könnte. Jetzt ist er schon im nächsten Regal. Und jetzt sollten wir den Deckel erstmal drauf machen, ne? Um dann im besten Falle irgendwann mal perspektivisch richtig, richtig viel Geld mit ihm zu verdienen. Ne? Nicht nur der Pass auf Marius Bülter war übrigens von Tom Bischoff, sondern auch der Pass auf JBL bei dem 3:1 beim Konter. Ja. JBL dann reingepasst, war eine Joker-Variante sogar auf Tabakovic. Tabakovic Direktabnahme, ne? Schönes Joker-Tor, das erste Joker-Tor tatsächlich in dieser Bundesliga-Saison. Da glänzen wir nicht so. Aber zwei Lobe verteile ich da sehr gerne. Erstens mal natürlich an Tom Bischoff. Was mich tatsächlich überrascht, können wir gleich nochmal drüber reden, ob diese Doppel-6 Grilic-Bischoff tatsächlich etwas ist, auch für gegen gute Gegner. Oder ob man eigentlich mit dieser, sage ich jetzt mal, nicht sehr defensiv starken Doppel-6 auch gegen gute Gegner spielen kann. Oder ob das nur was ist für Bochum, für Kiel-Spiele. Aber ich muss auch ehrlich gesagt, und das tue ich selten, ne, wir kennen ihn schon lange, JBL loben. Er ist zwar kein Stammspieler, er ist für mich auch weit weg davon, ein Stammspieler zu sein, aber er ist mittlerweile so weit, und das war er eigentlich die längste Zeit bei der TSG auch nicht. Ich finde ihn einen wichtigen Spieler. Ich freue mich, wenn er eingewechselt wird, und wenn ich über JBL nachdenke, dann sage ich ja, das ist aktuell unser Joker Nummer 1. Der kommt jedes Spiel, spätestens ab der 60., 70. und du kannst dir wirklich was von ihm versprechen. Also da bin ich wirklich sehr positiv überrascht von seiner Entwicklung.
Ja, und auch wenn er jetzt seinen gefühlt 16. Anlauf bei uns ja macht, ist er einfach immer noch nicht, immer noch nicht im gehobenen Fußballeralter, eigentlich noch nicht mal im mittleren Fußballeralter. Er ist Baujahr 1998, ne? Muss man sich klar machen. Das ist eigentlich noch ein relativ junger Hüpfer, und ja, du hast recht, er hat immer seine Spielminuten bisher bekommen und ist wirklich immer sehr ordentlich gemacht, und ja, man hat auch gesehen, er versprüht schon auch eine gewisse Spritzigkeit, klar, gegen etwas müdere Bochumer dann, aber macht mir doch Hoffnung. Und ich würde tatsächlich hier mal, Jonas, ein kurzes, mutiges Zwischenfazit ziehen wollen. Ich habe deine Sorge ja verstanden zum Saisonanfang, ne, dass uns die Spritzigkeit vorne fehlt, aber Stand jetzt sehe ich das aktuell nicht mehr so. Also daran wird es in dieser Saison nicht scheitern. Gerade wenn ich so die Kombination aus verschiedenen Spielern sehe, wie auch einem Gendrey, einem Prass, einem Loschek und einem Bülter, die alle jetzt natürlich keine Sprintwunder sind, aber die alle in einem eher überdurchschnittlichen Bereich anzusiedeln sind und doch auch stark am Ball. So ein Loschek ist natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit einem Bayer, aber ich sehe zum Beispiel einen Loschek insofern sogar als überlegen an mittlerweile, als dass er einfach, wie soll ich sagen, mit dem Ball am Fuß besser ist als ein Bayer. Mhm. Während ein Bayer natürlich, der will den schnellen Lauf machen. Das, so kannst du mit dem Loschek jetzt nicht spielen. Also ich glaube, an unserem Offensivkonzept brauchen wir Stand jetzt nicht zweifeln. Wir treffen und treffen und treffen. Aber wir wissen ja alle, wo unsere Baustelle liegt.
Genau. Okay, ich freue mich, dass du das so siehst. Ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr ganz so kritisch wie noch vor ein paar Wochen, weil sich gewisse Dinge halt eben entwickelt haben, beispielsweise wie Bülter, dass der so explodiert ist, war nicht so vorhersehbar.
Stimmt.
Ne, auch Gendrey, dass man jetzt sieht, so ein bisschen notgedrungen durch die Verletzung von Pavel, was der eigentlich auf dem Kasten hat. Prass, der offensiv immer besser wird und. Ne, JBL, der so ein bisschen die Rolle von Bebou gerade übernimmt. Aber ich lasse mich da noch nicht so krass blenden wie du. Ich ordne das immer noch ein und sage, das war jetzt ein Kiel-Sieg am Anfang des Jahres, der wenig überzeugend war. Das war jetzt ein Bochum-Sieg und es war ein Kiew-Sieg. Ne? Kiew hat uns jetzt auch nicht vor wahnsinnige Herausforderungen gestellt. Ja, nur so ehrlich muss man sein. Aber ich sehe es auch so, wir treffen. Ne? Das ist nicht unser Problem. Jetzt komme ich aber zum Punkt. Was ist unser Problem? Und deswegen war ich im ersten Moment, mittlerweile, ich habe es ein bisschen abgeschüttelt. Ich kann mittlerweile klar sagen, okay, am Ende, wir haben gegen Bochum gewonnen. Fuck off. Wen interessiert's? Ansonsten wären wir in einer richtigen Krise. Wir haben es geschafft. Es war kein leichter Sieg. Mit Blick auf die Tabelle musst du das erstmal gewinnen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn wir so verteidigen und so eine Chancenverwertung an den Tag legen, gegen auch nur ein bisschen lebendigeren Gegner in der ersten Halbzeit als Bochum, dann wird es bei nicht, dann, also dann bleiben unsere Siege bei solchen Gegnern wie Kiel und Bochum und ja, vielleicht noch maximal aus dem Regal von St. Pauli, Augsburg und so weiter. Weil mit dieser defensiven Löchrigkeit, mit dieser Fehleranfälligkeit und mit dieser Chancenverwertung holst du nichts gegen mittelmäßige Bundesligisten. Und das ist natürlich schon das, was mich extrem sauer macht. Weil ich muss auch drüber nachdenken, über so Dinge, über die wir ja oft reden, interessieren mich jetzt auch deine Gedankengänge. Wir sagen ja immer, und das ist eigentlich unsere Kassette der letzten Monate, Tim Drexler macht's für sein Alter top. Der spielt noch nicht lange Bundesliga, passt. Jetzt auch Arthur Chavez. Wir sagen, ey, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Dafür, dass wir eigentlich nichts von ihm gehalten haben. Dass er jetzt da ist, gar nicht so schlecht. Aber wir müssen aufhören zu sagen, dafür, wie er ist oder wer er ist, macht er es ganz gut. Wir brauchen fucking geile Innenverteidiger, unabhängig davon, wo die herkommen oder wer die sind. Das ist irgendwann im Bundesliga-Geschäft zweitrangig. Entweder bist du ein gestandener Innenverteidiger oder du bist es halt an irgendeiner Stelle nicht. Und ich bezweifle, dass ein Arthur Chavez, ein Tim Drexler und auch ein Kevin Akpoguma das auf ein Bundesliga-Jahr hindurch konsequent und konstant durchspielen können. Auf dem Niveau, wo wir hinwollen.
Ja, ich denke auch, dass Andreas Schicker das weit oben auf seiner To-Do-Liste stehen haben wird, dieses Problem. Und nichtsdestotrotz will ich Arthur Chavez so ein bisschen verteidigen, weil ne, wir wissen, wo der herkommt. Zweite portugiesische Liga, auch wenn er es geschafft hat, mit Brasilien bei Olympia zu spielen, ne, die natürlich da immer so den B-Kader hinschicken. Aber er ist da schon, wie soll ich sagen, dafür, dass er eigentlich gar nicht im Rhythmus ist, erschreckend nah dran am Niveau von den anderen, sage ich mal. Das kann man natürlich so und so rum interpretieren.
Aber liegt das an Chavez oder liegt das an den anderen?
Ja, das ist die Frage. Aber was man schon sagen muss, ne, gerade bei seinem ersten Einsatz, da war ich ja wirklich sehr skeptisch, glaube ich, es war gegen den VfB. Und da haben wir ja, ne, wir wollen das Spiel nicht im Detail analysieren, dafür ist es auch zu lange her, wirklich über eine ziemlich, ziemlich lange Zeit sehr erwachsen verteidigt, fand ich. Und das lag unter anderem auch an Arthur Chavez, der da eine Giftigkeit ins Spiel gebracht hat und eine, wie soll ich sagen, Selbstverständlichkeit, ohne fehlerfrei zu bleiben, versteht sich, die mich sehr überrascht hat. Also der wirkte da so, als würde er das schon viel, viel länger machen, als es eigentlich der Fall sein kann bei einem 23-Jährigen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass es die große Lösung ist. Aber so wie die Situation aktuell ist, kann ich mir vorstellen, dass wir am Ende der Saison sogar hier sitzen, Jonas, und sagen, ja gut, Gott sei Dank, dass wir Chavez hatten, ohne den wären wir im Abstiegskampf gewesen. Ich will es nicht hoffen, ich will hoffen, dass irgendwas Überraschendes passiert, wie ein Neuzugang oder dass sich Akpoguma komplett fängt und was auch immer, aber es ist was anderes. Und Jonas, ein Punkt, der wieder mal keinem aufgefallen ist, weil sich ja auch kein Schwein für die TSG so richtig interessiert, ist ein junger Mann, der ziemlich viel Geld gekostet hat. Robin Ranac. Robin Ranac hockt wieder 90 Minuten draußen, war offensichtlich nicht fit. Wir waren ja auch im Stadion, Jonas. Gegen Bremen war es, oder? Wo wir ihn gesehen haben. Mhm. Und da ist er mit seiner Freundin gerade auf die Tribüne gestapft. Und nach meiner Kenntnis, ich habe es extra recherchiert, war er nicht mal verletzt. Es gab keine Infos bei den PKs über Verletzungen. Jetzt war er wieder im Kader. Keine Minute Einsatzzeit, obwohl ja die Alternativen nicht da sind. Und das ist ein weiterer Faktor, der mir eigentlich eher Sorgen macht. Dass dann ein Chavez spielt, dann wird ein Drexler eingewechselt und der teure Neuzugang Ranac hockt 90 durch.
Zu Ranac sage ich gar nichts mehr. Die Leute, die sich dafür interessieren, die können auch 4 Wochen zurückspulen. Folge, was weiß ich, vor 4 Wochen, 189, was auch immer. Da hat Ranac wahrscheinlich erst 45 Minuten für uns gespielt und ich habe die Sache schon so eingeordnet, wie sie ist. Dass ich einfach gesagt habe, wie kann man so ein Risiko eingehen, so viel Geld auszugeben für jemanden nach Choloi, nach Nuhu, nach Nsoki. Wie kann man nochmal so ein Risiko eingehen, so viel Geld für jemanden auszugeben, der es auf diesem Niveau erst sehr, sehr selten gezeigt hat. Ne? Und ich habe einfach die Schnauze voll davon, muss ich dir ehrlich sagen, dass 10 Millionen auf der Bank oder sogar bei der U23 versauern. Ne? Ist ja schön, Judge Samaseku hat wieder einen einminütigen Einsatz bekommen. Ne? Aber grundsätzlich ist es auch ein 12-Millionen-Einkauf, der jetzt seit 3-4 Jahren bei uns keine wirkliche Rolle mehr spielt. Und ja, es ist einfach immer das Gleiche. Ne? Wir haben es mit Choloi. Wo ist Choloi? Der gehört auch zu unserem Kader. Wo ist er? Ne? Also,
da Häme.
Ja, siehst du mal.
Also, ja, ich verstehe deinen Punkt zu 100%. Jetzt müssen wir aber aufpassen, nicht den gleichen Fehler zu machen wie Teile der Ultras oder der Fans, worüber wir ja gleich noch sprechen wollten, dass wir jetzt nicht projizieren. Weil natürlich erkenne ich dieses Muster auch genauso wie du, aber Ranac könnte halt einfach die Ausnahme sein. Gerade weil er erst 24 ist. Ich habe dieses Gefühl auch nicht, verstehe mich nicht falsch. Aber Nur weil das Händchen bisher nicht da war, kann es ja theoretisch noch kommen.
Aber ich frage mich bei sowas immer, ne? Sind wir mal ehrlich, Cholloy und auch Hranac, was verbindet die zwei? So viele Einsätze hatten beide bei der TSG gar nicht. Und so viele Patzer, ne, Cholloy auch nicht, aber so viele Patzer hat auch Hranac bis jetzt noch nicht gemacht. Er hatte ja kaum Spielzeit. Da frage ich mich, wenn du mit Vorschusslorbeeren kommst für so viele Millionen und dein bester Innenverteidiger, Kabak, und ist gerade auch noch verletzt und Brooks hast du abgegeben. Das heißt, die Kacke ist bei dir so richtig am Dampfen. Du weißt nicht mal, ob Stach oder Grilic dein IV ist. Und dann kommst du da von Viktoria Pilsenkammer, glaube ich, für richtig viel Schotter. Da frage ich mich, wie beschissen musst du im Training sein, dass du für den Trainer keine Rolle spielst?
Den Gedanken hatte ich auch schon, weil ja, wie gesagt, jetzt offensichtlich Chavez Hranac verdrängt hat. Und Hranac hat ja viel Erfahrung in der tschechischen Liga, die natürlich besser ist als die zweite portugiesische Liga. Und Hranac hat auch viel Erfahrung in der Conference League zum Beispiel, bei Pilsen. Und da war er auch ein erfolgreicher Innenverteidiger. Und deswegen verstehe ich das auch nur sehr, sehr begrenzt. Trotzdem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, wir müssen einfach einen Strich drunter machen und erkennen, dass natürlich die Transferphase, so gut sie vielleicht angefangen hat, insgesamt sehr, sehr ausbaufähig war und gerade in der Abwehr, ja, wir haben dieses Wort ja schon mal benutzt, es fast eine Frechheit ist, mit was Matarazzo da arbeiten muss.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Und jetzt, wir müssen auch zu dem Punkt nochmal kommen, was uns ja natürlich auch wütend macht. Wir haben Bochum dominiert. Ja. Wir hätten in der Halbzeit den Deckel schon drauf machen können, wir hätten gar nicht mehr rauskommen müssen. 3-4-0 und Bochum hätte sich nicht beschweren können. Dann lassen wir sie nochmal zurückkommen. Ne, es liegt natürlich dann in diesem Moment auch einfach mal an der Offensive, weil in der ersten Halbzeit haben wir ja alles verteidigt, was wir verteidigen wollten. Am Ende haben wir aber trotzdem weniger Schüsse gehabt. Das Blatt hat sich komplett gewendet nach der zweiten Halbzeit, also zur zweiten Halbzeit. Bochum hatte am Ende sogar einen Schuss mehr. Das heißt, wir sind komplett anders aus der Halbzeit rausgekommen. Einfach nur, weil wir es nicht geschafft haben, den Deckel drauf zu machen. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns verunsichert lassen davon, dass die Tore nicht gemacht haben. Aber auf einmal haben wir Bochum wieder zurückgelassen. Obwohl wir ja dann noch nach einer schlechten Phase das 2-0 geschossen haben. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen und deswegen will ich das nicht ausschließlich auf den krassen individuellen Fehler von Akpoguma beschränken. Das darf ihm nicht passieren, aber ich finde tatsächlich, du darfst Bochum nach so einem Spielverlauf mit einer 2-0-Führung, den darfst du nicht mal mehr den kleinen Finger hinhalten. Ne? Auch das Tor von Gamboa, das 1-2, da steht er auch viel zu frei. Davor hatte Bochum auch eine Phase, wo sie nochmal ins Spiel zurückkam. Also es war nur eine Frage der Zeit, bis sie treffen. Und dann dieser individuelle Fehler, das ist kein Nsocki-Niveau mehr. Das ist Nsocki plus Adam Snuhu, plus noch irgendjemand, plus Cholloy. Und das war dann der Fehler von Akpoguma. Das darf ihm einfach nicht passieren. Erstmal der individuelle Fehler, dass er sich nicht umgeguckt hat. Der individuelle Fehler, dass er den Ball schlecht gestoppt hat, viel zu weit weggelegt. Und dann der schlimmste Fehler, der Spieler, ich glaube, wie heißt er? Sissoko. Mhm. Der legt sich den Ball raus aus dem Strafraum. Das heißt, das Maximale, was Sissoko machen kann, ist bei der Eckfahne sein. Und er tritt ihn einfach um. Also ich war sprachlos. Ich konnte wirklich Minuten vorm Fernseher, bis Olli Baumann den Elfmeter gehalten hat. Und selbst danach war ich noch eine Minute sprachlos. Ich konnte es wirklich nicht in Worte fassen.
Ja, also als hätte er das so aus einem Reflex rausgemacht, der aber überhaupt keinen Sinn ergibt und der Akpoguma natürlich auch niemals passieren darf, weil die Gefahr war überhaupt nicht da. Die Mitte war mittlerweile einigermaßen abgesichert und Akpoguma wäre ja sowieso im Weg gestanden. Dementsprechend musste Sissoko ja sicher den Ball ja rauslegen. Er war ja gar nicht dem Tor zugewandt. Also das ist wirklich nochmal etwas, was das Ganze bitterer macht, dass die Torgefahr ja so minimal war. Ja. Ne? Im Amateurfußball hätte man den wahrscheinlich einfach deswegen nicht gegeben, weil der Schiri sich nicht ganz sicher gewesen wäre, ob er überhaupt drin gewesen wäre. Und dann hätte man ihn weit rausgelegt, mal einen Meter. Weil das, und klar, wenn man sich die Wiederholung und die Slow-Mo anguckt, ist es ganz klar, aber dann ist es so blöd, dass man es kaum fassen kann. Und ne, wir haben große Sympathien für Kevin Akpoguma, aber jetzt gerade hat er da eine Woche hinter sich, die er wirklich hoffentlich sehr, sehr bald vergessen wird. Gut, die Situation gegen den VfB war ganz anders. Das war jetzt kein typischer Fehler, sondern einfach in Form von extrem blöd gelaufen. Ich glaube, niemand weiß genau, warum er die Hände da hat, wo er sie hat. Aber aus 2 Metern Entfernung kann man das auch nicht wirklich entscheiden. Trotzdem, also blöder hätte es nicht laufen können für Kevin. Das tut mir auch in gewisser Weise leid, weil ich glaube nicht, dass der gut geschlafen haben wird.
Nee, und alleine diese Stuttgart-Situation hätte ich ihm auch nie zum Vorwurf gemacht. Mhm. Aber er wackelt gerade generell so ein bisschen. Es scheint so, als würden wir gerade erleben, warum sich Kevin Akpoguma dann vielleicht doch auf Dauer, auch wenn er immer wieder gute Ansätze gezeigt hat, nicht durchgesetzt hat. Er scheint gerade so ein bisschen unter diesem Druck des Stammspielerpotenzials, will nicht sagen zusammenzubrechen, ne, weil er ja grundsätzlich über 85 Minuten meistens ein gutes Spiel macht. Aber das Traurige ist halt, ne, als Innenverteidiger, du hast halt wenig Leute hinter dir. Da ist jeder Fehler, ist sehr wahrscheinlich ein Gegentor. Ne? Im Offensivbereich gehst du ins Dribbling, verlierst einen Ball, bockt keinen, nächste Aktion. Ne? Wenn du eine Quote hast als Offensivspieler, du kommst bei jedem dritten Mal am Spieler vorbei, sagt jeder, boah, du bist ein richtig guter Dribbler. Ne? Jede dritte Aktion von dir ist gefährlich. Wenn bei dir aber nur jeder dritte Zweikampf gewonnen wird als Verteidiger, dann ist das halt Kacke. Ne? Da kann ein Fehler ausreichen pro Spiel und du hast halt eine richtig schlechte Saison gespielt. Und das ist halt das Problem, wo Kevin Akpoguma gerade mit zu kämpfen hat.
Ja, extrem, extrem. Wir warten es mal ab. Ich denke nicht, dass er jetzt völlig außen vor sein wird. Das ist gar nicht möglich, weil einfach die Konkurrenzsituation so ist, wie sie ist. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich im nächsten Spiel eigentlich nicht mit ihm rechne, ehrlich gesagt.
Bundesliga spielt er. Ich sag dir was, David. Ein bisschen vorweg, um vorwegzugreifen jetzt. Morgen gegen Porto spielt wieder ein Socki. Mhm. Matarazzo plant den jetzt, glaube ich, so ein bisschen für die Europa League ein. Und für die Bundesliga wird in Socki dann immer wieder keine Rolle spielen. Und ich glaube, da gehen wir wieder mit Akpo, Stach und Chavez rein.
Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ich glaube auch, dass in Socki weiter seine Chance bekommt. Hat er ja auch zuletzt dann trotz dieses Fehlers hat er ja dann gespielt gegen Kiew. Ist auch nicht schlecht gemacht. Klar, Kiew hat sich deutlich schwächer präsentiert, als man das noch vielleicht erwartet hätte. Es war wirklich ein unfassbar ungefährdeter Sieg. Und mal wieder sehr angenehm anzuschauen. Da kann man überhaupt nichts drauf kommen lassen. Aber ja, das könnte gut sein. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das zurechtrückt. Ob ein Ranac da wirklich außen vor bleibt, was jetzt mit einem Drexler ist. Weil ein Drexler wird sich auch denken, also einen größeren Patzer hätte ich mir auch nicht erlauben können. Aber gut, wichtig ist immerhin mal, dass Stach sich stabilisiert, dass Stach funktioniert und sich auch die Außen stabilisieren, obwohl jetzt ja Pavel für 2 Wochen verletzt war. Der dürfte ja auch bald zurückkehren und dann rechne ich auch wieder so ein bisschen damit, dass man da dann hin und her wechseln wird. Weil man, denke ich, auch Pavel nicht alle Spiele geben will, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit zuletzt.
Ich sag dir, was passieren wird. Das, was ich vor 2 Wochen schon mal angedeutet habe, oder vor 3. Gendrey wird jetzt eben durch die erzwungene Situation zeigen, wie stark er ist auf der rechten Seite, dass er auch kein Innenverteidiger ist oder zumindest deutlich weniger als ein Pavel. Dass ein Prass ist halt einfach offensiv schon gefährlich, muss man ehrlich zugeben. Defensiv hat er Schwächen, aber er ist offensiv einfach gefährlich genug, um ihn nicht zu benchen. Und Pavel wird erstmal rechter Innenverteidiger werden. Da würde ich eine ziemlich große Summe drauf wetten.
Okay, dein Wort in Gottes Gehörgang, wir werden es beobachten. Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, finde aber, wie gesagt, Chavez eigentlich okay da.
Ja, aber Chavez kann ja trotzdem auf die linke Seite gehen, ne? Also theoretisch. Es würde ja auch reichen, nur Akpo zu benchen.
Stimmt.
Wenn Pavel irgendwas defensiv ist, dann konstant. Ne? Er ist nicht der beste Kopfballspieler, er ist nicht der schnellste, er ist wahrscheinlich in keiner Sache ist Pavel wahrscheinlich der Beste. Aber er ist überall überdurchschnittlich und das zeichnet ihn aus.
Ja, das stimmt. Also der Faktor Konstanz, den verkörpert eigentlich keiner mehr, wie Pavel Kadarzabek oder vielleicht noch Olli Baumann. Absolut. Gut, Jonas, mit Blick auf die Uhr, lass uns doch über Andreas Schicker reden. Der ist jetzt schon einige Tage da und der Hoffefunk hat noch kein Wort über ihn verloren. Das darf ja eigentlich nicht sein. Er ist jetzt nämlich fast 2 Wochen bei uns unter Vertrag und vielleicht müssen wir mal mit der negativen Seite so ein bisschen anfangen. Und die negative Seite sind Plakate unserer Fans, kurz bevor er unterschrieben hat. Ich muss es einfach kurz zitieren, weil sonst kann man es nicht besprechen. Böllerwerfer haben in Hoffenheim immer noch nichts verloren, Schicker bleibt fort. Ja. Dafür muss man natürlich wissen, dass Andreas Schicker vor 10 Jahren Teile seines Arms wegen eines Böllerunfalls verloren hat und seitdem eine Prothese trägt. Und ja, Jonas, wie ordnest du das ein? Hast du dafür irgendeine Form von Verständnis?
Zusätzlich muss man sagen, dass Andreas Schicker tatsächlich der einzige aktive Profifußballer jemals war, der dann auch noch mit einer Prothese oder halt ne, mit nach seiner nach dem Verlust seiner Armes weiterhin Profifußball betrieben hat. Ne, eigentlich war er da so eine Art Vorreiter und hat gezeigt, dass es trotzdem geht und hat nach dem Unfall nicht aufgehört, sondern hat weitergemacht. Natürlich jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level, aber auf dem Profilevel. Also das ist eigentlich grundsätzlich was, vor dem man den Hut ziehen sollte. Mhm. Jetzt kommen natürlich manchmal so die Gedankengänge von Ultraszenen dazu. Und da darf ich, David, sage ich ganz ehrlich, an Geschmacklosigkeit ist es tatsächlich nicht zu übertreffen. Und ich weiß nicht, ich habe danach kein Statement mehr gehört, ob es das wahrscheinlich, und das ist hundertprozentig so, das wurde auch intern wahrscheinlich bei den Ultras diskutiert, das fanden wahrscheinlich nicht alle cool. Am Ende ist dieses Plakat in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe auch noch keine öffentliche Entschuldigung dazu gesehen. David, du? Habe ich da was verpasst? Gab es da irgendwo, also ich weiß von nichts.
Nee, aber es hat ja wohl eine Aussprache gegeben zwischen Schicker und den Fans.
Aber ich sage immer, eine Entschuldigung muss immer in dem Rahmen stattfinden, in dem es geschehen ist. Und wenn du das halt in den Wald hineinrufst, dann muss halt auch die Entschuldigung in den Wald reinkommen. Also würde es für mich, ne, sie haben dann am Ende, Schicker hat dann wahrscheinlich ein Angebot gemacht und sie haben gesprochen, bla bla bla, ist in Ordnung. Ja, hätte ich aber trotzdem irgendwie mir ein öffentliches Statement und wenn es nur auf Social Media gewünscht, wäre gewünscht, weil es ist wirklich unfassbar geschmacklos. Die gehen da auf den Punkt. Da sollte man erstens mal bei keinem Menschen drauf gehen. Es hat auch, spielt auch einfach überhaupt keine Rolle. Und was mich noch mehr aufregt ist, du kannst von dem allen halten, was du möchtest, ne? Also wir wissen ja alle, der Grund für die Ablehnung von Schicker ist, dass es wahrscheinlich, also es gibt ja Gerüchte, dass Schicker schon Hobbs Wunschkandidat seit längerem ist. Also das schon vor einem Jahr oder anderthalb wollte zum ersten Mal Hobb Rosen ersetzen mit Andreas Schicker. Das kommt daher, weil ja irgendwie Roger Wittmann von Rogon da irgendwie bei Sturm Graz auch so ein bisschen mit drin ist. So, und jetzt ist der halt eben der Sportdirektor von Sturm Graz gewesen. Das heißt, das Maximale, was man Andreas Schicker persönlich vorwerfen kann, ist, dass er bei dem Verein Sportdirektor war, wo Roger Wittmann eben auch seine Fingerchen mit drin hat. Mehr kann man Andreas Schicker selber nicht vorwerfen. So. Mhm. Und was man ihm auch vorwerfen kann, ist, dass er wohl exzellente Arbeit geleistet hat, weil er mit Sturm Graz österreichischer Meister wurde. Und das in einer Liga, wo es RB Salzburg gibt. Und wir wissen alle, wie viel Geld die zur Verfügung haben, gerade im Vergleich mit anderen österreichischen Mannschaften. Das heißt, persönlich kannst du ihm nichts vorwerfen. Du kannst nur gegen das Konstrukt sein, wie er zu uns kam. Und dann greifst du ihn aber persönlich auf unterster Ebene an. Das ist absolut unmöglich.
Ja, und dann auch noch eben, weißt du, direkt den Finger in die Wunde, auch völlig ohne Not, weil was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist halt auch wirklich ärgerlich, weißt du, das ist so, wie wenn man jetzt einen Arbeitskollegen, den man vielleicht für inkompetent hält, bloßstellt, indem man darauf verweist, dass er übergewichtig ist. Das eine hat mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun. Ne? Also, das ist wirklich sehr, sehr grenzwertig. Und wo soll das auch hinführen? Ne? Das ist ja auch keine Diskussionskultur, die irgendwie funktioniert. Natürlich wissen wir auch, dass solche Transparente ähnlich wie Karikaturen oder so überspitzt sind, überspitzt sein können und so weiter und so fort. Aber das ist einfach nur geschmacklos. Ich kann mir auch vorstellen, dass man diesen in Anführungszeichen Mut oder vielleicht auch Gratismut nur besessen hat, weil Schicker ja noch nicht da war zu diesem Zeitpunkt, weißt du? Das war ja die Woche vorher, als die Gerüchte hießen, der kommt wohl. Ob es das jetzt verteidigt, glaube ich nicht. Muss man aber vielleicht zur Einordnung sagen. Für mich wäre es was ganz anderes, aber jetzt so aus Fußballlogik, wenn diese Transparente eine Woche danach gekommen wären. Also das vielleicht als so ganz, ganz leichte Verteidigung dieses Plakats. Aber du hast recht, es müsste eigentlich eine öffentliche Entschuldigung geben und dann wäre für mich auch das Thema aus der Welt. Aber die gab es nach meinem Kenntnisstand eben nicht. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen den Spaß gemacht. Klar, es ist jetzt sicherlich kein Geheimnis, dass Rogon auch bei Sturm Graz aktiv ist. Aber ich habe einfach eben mal gedacht, ja gut, machen wir doch jetzt mal ganz billige, dumme Recherche und gucken mal, welche Spieler von Sturm Graz bei Rogon unter Vertrag stehen. Und du findest einfach fast keinen. Ne? Der neue Yardimchi, der von uns ausgeliehen ist, ist ein Rogon-Spieler. Ansonsten ganz viele verschiedene Agenturen, die vertreten sind mit ihren Spielern. Ich erkenne da nicht mal ein Muster. Und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht ist es ja nur bei den neuen Spielern so. Dann habe ich mal geguckt, wen hat denn Andreas Schicker im Sommer so verpflichtet, Jonas? Ne? Es gab 6 Verpflichtungen, wo eine Transfersumme geflossen ist von Sturm Graz. Und wie viele von diesen 6 stehen bei Rogon unter Vertrag, Jonas? Sag mal eine Zahl.
3.
0. Also ich will damit gar nicht sagen, dass dieses Thema jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Dafür haben wir auch nicht die Insights. Ne? Aber ganz so dramatisch kann es nicht sein. Und ich bezweifle überhaupt nicht. Ich glaube ganz fest, dass auch Hopp Schicker wollte. Aber da sind wir beim großen Thema Projektion. Macht nicht jemanden zum Helden oder zum Anti-Helden auf Grundlage von irgendwelchen Gefühlen. Ne? Genauso wie Rosen nicht der große Held war, der gegen Hopp aufbegehrt hat, ist jetzt Andreas Schicker ganz sicher nicht der Speichellecker von Hopp. Andreas Schicker ist in Europa der aufstrebende Sportdirektor schlechthin. Ne? Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, um das zu verdeutlichen. Also Sturm Graz hat aktuell einen Marktwert, das gesamte Team, von 68 Millionen. Der war natürlich vor 2-3 Jahren nochmal deutlich niedriger. So, und um das mal so ein bisschen greifbar zu machen, muss man davon ausgehen, dass diese Zahlen, die ich jetzt gleich nennen werde, ja deutlich krasser anzusehen sind, wenn der ganze Kader nur 68 Millionen wert ist. Ne? Ihr versteht. Also, Andreas Schicker hat beispielsweise Rasmus Højlund, der spielt jetzt bei Manchester United, im Januar 2022 für 2 Millionen Euro von Kopenhagen gekauft und ihn 6 Monate später für 20 Millionen Atalanta Bergamo verkauft. Emmanuel Emega hat er von Royal Antwerpen für 3 Millionen verkauft und für 13 Millionen ein Jahr später verkauft. Und ganz, ganz krass ist es auch bei Prass, den er ebenfalls verpflichtet hat von Liefering für 100.000 und wir haben 9,5 Millionen bezahlt für ihn. Und, ne, da könnte man jetzt direkt ja wieder gegengehen, wir haben unter Marktwert bezahlt. Er ist Stand jetzt 12 Millionen wert, weil er ja auch erst 23 Jahre alt ist. Und das ist für österreichische Verhältnisse, sind das wirklich Zahlen aus der Fantasy-Welt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, er hat so ein bisschen das gemacht in Österreich, was Rosen eben vor über 10 Jahren bei uns gemacht hat. Oder ja, sagen wir mal vor über 10 Jahren bis dann vor 7-8 Jahren, ne, in dieser Zeit. Und jetzt kannst du das Ganze auf 2 Wege einordnen. Du kannst entweder dich komplett verschließen und kannst alles scheiße finden und kannst das so sehen und kannst sagen, so, oh, schon wieder diese Rogon-Kacke, jetzt haben wieder Hopp und Wittmann sich beim Golfen getroffen und der hat wieder gesagt, hier, der Schicker ist ein guter Typ und dann haben die wieder ihre Vetternwirtschaft gespielt. Kannst du machen. Dann bist du aber nicht wirklich offen und reflektiert. Oder du kannst offen mal an das Thema rangehen und kannst sagen, okay, warum wollte Hopp vielleicht Schicker? Warum findet er, dass es ein guter Typ ist? Vielleicht hat sich das wirklich einfach mit, wir wissen nicht alles, aber mit Rosen auseinanderentwickelt. Die waren sich irgendwann nach über 10 Jahren nicht mehr ganz einig. Ne? Beide hatten das Gefühl, es läuft nicht mehr so ganz. Rosens Bilanz war ja auch lange nicht mehr so gut wie am Anfang. Man wollte einen Cut und dann, oder halt auch schon vor 1,5 Jahren, und dann hat Hopp einfach gedacht, er hat richtig Bock auf den, ja, sagen wir mal, auf den österreichischen Newcomer in diesem Bereich. Und Zufälligerweise hat eben auch noch sein guter Kumpel Roger Wittmann Connections, was es einfach im Leben deutlich einfacher macht. Das hat jeder. Das hat Rummenigge, das hat Hoeneß, das hat Watzke. Jeder Sportdirektor lebt am Ende und jeder Mäzen und jeder was weiß ich was, jeder Vorstand lebt am Ende über Connections. Musst du die Connections auch eben nutzen. Die Frage ist nur, nimmst du die Connections dafür, um irgendeine Scheiße zu verpflichten, nur um dir eigenes Geld in die Tasche zu spülen, oder nutze die Connections, um Leute zu holen, die du eh haben willst. Und jetzt gehen wir mal einfach daran, vielleicht wollte er ihn ja eh einfach haben, weil er einfach, David, wie du es gerade richtig beschrieben hast, extrem gute Arbeit geleistet hat. Und Hopp gedacht hat, der ist ein richtig guter Typ. Der ist jung, der kann sich gut verkaufen, wie wir mittlerweile wissen. Der ist nicht mein Speichellecker, sondern hat eine klare eigene Meinung, wie wir spätestens daran gesehen haben, dass er direkt Matarazzo den Rücken gestärkt hat, und der hat einfach eine richtig gute Bilanz. So kannst du auch an die Sache rangehen. Das ist jetzt euch überlassen.
Und was ich auch ganz gut finde, also ich ganz persönlich, aber ja, wir sind ganz ehrlich, es ist jetzt natürlich unmöglich, ein faires Urteil zu fällen vorab. Aber ich finde ganz gut an ihm und seiner Position ebenfalls, dass er tatsächlich selbst Profitrainer ist. Ne? Er hat eine UEFA-Lizenz, er könnte tatsächlich die Mannschaft trainieren. Alexander Rosen hatte ja auch eine Profilizenz, ist aber bei einem Sportdirektor überhaupt nicht selbstverständlich. Oder jetzt ist er ja sogar Geschäftsführer Sport. Und weißt du, wo er eigentlich herkommt? Ganz ursprünglich aus dem Scouting. Also ja, er ist nicht nur so jemand, der zwingend hier koordiniert, super weiß, es wird natürlich seine Hauptaufgabe sein, klar. Aber er hat schon Ahnung, wenn seine Scouts oder die ihm Untergebenen da was tun, was er überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne?
Er hat ja auch seinen Chef-Scout mitgenommen, gell?
Genau. Und Frank Kramer bleibt ja weiterhin mehr oder weniger in der Position oder an der Seite von Schicker, nur dass das Ganze jetzt ergänzt wird. Finde ich übrigens auch sinnvoll, weil Schicker hat jetzt mal, egal was man von Kramer hält, er hat natürlich mehr oder weniger zugegeben, dass er jetzt nicht jeden Spieler kennt und auch nicht kennen kann und die Bundesliga nicht total im Detail verfolgt. Genau. Aber er wird jetzt ja bis zur Winterpause die Zeit haben, um das alles nachzuholen, und jetzt aktuell kann er eh nicht so viel machen.
Genau, und nur damit ihr jetzt nicht denkt, oh, jetzt verteidigen die wieder den Schicker bis aufs Letzte. Du kannst es kritisieren. Wir finden manche Wege auch beschissen. Und wenn das wirklich damals so ablief, dass Hopp so ein bisschen hintenrum Rosen ersetzen wollte, dann finden wir das auch nicht die feine englische Art. Aber wir wissen es einfach nicht hundertprozentig. Und am Ende vom Tag geht es jetzt darum, wir hatten jetzt lange genug extreme Unruhe im Verein. Die Unruhe ist immer noch nicht behoben. Ich meine, die Ultras machen immer noch 20 Minuten lang Stimmungsboykott bei jedem Spiel. Aber wir müssen jetzt mit den neuen Fakten einfach arbeiten. Wir haben einen neuen ersten Vorsitzenden, ist gewählt, kannst du ja erstmal nicht mehr ändern. So, jetzt haben wir endlich mal, was ja eigentlich gut ist, weil Rosen wird nicht zurückkommen. Jetzt haben wir einen jungen, aufstrebenden, richtig guten neuen Geschäftsführer Sport, was ja auch erstmal positiv ist. Und unabhängig von allem, die Zahlen sprechen einfach für ihn. Und, ist jetzt mein persönliches Empfinden, bei seinem Interview kam er jetzt auch nicht rüber wie der größte Unsympath.
Genau, er hat sich ja direkt den Medien gestellt. Ich glaube, das wird auch seine Aufgabe sein. Und da hat er wirklich eine ordentliche Figur gemacht. Also es geht uns jetzt nicht darum, und das ist mir nochmal ganz wichtig, hier Andreas Schicker als die goldene Kuh zu verkaufen. Das müssen wir jetzt auch erstmal abwarten. Weil natürlich ist die Bundesliga was anderes als die österreichische Bundesliga. Aber er hat sicherlich eine faire Chance verdient. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, wir können fast schon dankbar sein, einfach nur auf Grundlage dessen, was wir aus den letzten Jahren wissen, dass jemand wie Schicker in so chaotischen Zeiten wie jetzt zu unserer TSG kommt. Er ist ja schon vor 2 Wochen gewechselt, da sah es ja richtig düster aus. Ne? Das war vor dem aufbauenden Spiel gegen Stuttgart, vor dem Sieg gegen Bochum. Da standen wir noch auf dem Abstiegsplatz.
Genau. So. Da wird aber genug geredet oder über dieses Thema. Yes. Wir können jetzt erstmal eh nicht genug, also noch mehr darüber sagen. Das müssen wir einfach beobachten, weil Schicker wird uns ja noch ein bisschen begleiten. Aber worüber wir noch abschließend reden müssen, ist natürlich wieder ein bisschen dankbareres Thema. Weil da sieht es tabellarisch sogar deutlich besser aus als in der Bundesliga, in der Europa League. Durch den Sieg gegen Kiew sind wir mittlerweile mit 4 Punkten auf Platz 11. Dieser ja doch neuen, kuriosen Tabelle in diesem neuen Europa League-Format. Haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel, meiner Meinung nach, gegen Porto. vor uns, wo ja. wir auf keinen Fall der Favorit sind. Da dürfen wir uns nicht davon blenden lassen, dass Porto bis jetzt eine sehr, sehr schlechte Europa League spielt. Die haben gegen Bodo Glimt das erste Spiel verloren, 3-2. Und jetzt gegen Manchester United, was okay ist, 3-3 gespielt. Das heißt, schon 6 Gegentore geschluckt in der Europa League. Erst einen Punkt gesammelt. Da sind wir tabellarisch besser. Aber du darfst sie nicht blenden lassen. Porto ist ein Top-Club. Porto ist wieder zweitbeste Kraft aktuell in Portugal, in der portugiesischen Liga. Haben von 8 Spielen in der Liga bis jetzt 7 gewonnen und nur 1 verloren. Und ja, du musst nur den Marktwert betrachten. Du kennst auch einige Spieler. Sie sind natürlich auch marktwerttechnisch mit 350 Millionen einfach ein portugiesisches Spitzenteam und haben ja auch schon des Öfteren in der Champions League gespielt.
Genau, also die Europa League-Spiele, die täuschen vielleicht so ein bisschen, ne? Porto aktuell 24. Die muss man schon als Favorit bezeichnen, auch wenn sie sich gerade so ein bisschen im Umbruch befinden. Ne? Vitor Bruno ist ja jetzt Trainer dort. Der war lange einfach nur Co-Trainer und der soll die Mannschaft jetzt wieder auf Kurs bringen, nachdem es ja letzte Saison nicht mit der Champions League geklappt hat, offensichtlich, was eine große Enttäuschung war in Porto. Ne, die wurden abgeschlagen, in Anführungszeichen abgeschlagen, nur Dritter. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass die portugiesische Liga, wie soll man sagen, sehr ungleich ist, was das Niveau angeht. Und jetzt, ne, wirklich ein starker Kader. Was aber auffällig ist, ist, dass einerseits so ein bisschen die großen Namen fehlen, abgesehen von Diogo Costa, und die Mannschaft oder die Leistungsträger sehr jung sind. Na, wenn jetzt so meine Generation in Anführungszeichen sich an den FC Porto erinnert, denkt man so an Deco, Quaresma, Hulk oder Hulk, Falcao, Pepe und so weiter und so fort. Die gibt's jetzt alle nicht mehr, aber die junge Generation ist halt ziemlich stark. Das macht sie vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, volatil und schwankend, aber das Grundniveau ist leider ja höher als bei uns und die Mannschaft ist auch etwas breiter besetzt.
Ja, sie haben einen Stürmer drin, ne, Samu, der Neuner, für 35 Millionen Marktwert. Links außen Galeno, 27 Millionen Marktwert. Das ist schon eine Kategorie, ne? Defensives Mittelfeld, Varea, 35 Millionen. Der Torwart, du hast ihn eben schon angesprochen, Diogo Costa, 45 Millionen, da sind schon Hochkaräter dabei. Ist ja immer so in der portugiesischen Liga, ne, dass es da so viele Junge gibt, die oftmals auch ausgeliehen werden, meistens aus Spanien und so weiter. Deswegen, ich würde da schon sagen, wir müssen uns nicht verstecken. Wir können halbwegs positiv auf das Spiel gucken, können uns darauf freuen. Ist ja auch was Besonderes. In Porto zu spielen, ist auch ein sehr schönes Stadion. Ich war da jetzt letzterst in den Sommerferien in Porto und habe mir das angeguckt. Also ist bestimmt auch eine sehr, sehr nette Auswärtsfahrt für die Fans, die das machen. Und ja, wir müssen uns da nicht super enttäuscht fühlen, wenn wir da vielleicht nichts holen. Aber es ist wirklich nicht ausgeschlossen. Also wenn das Spiel uns halbwegs, wenn uns das Spiel halbwegs glücklich in den ersten 10 Minuten entgegenkommt, dann halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass wir da auch punkten können.
Absolut, absolut. Ne? Porto hat auch das Problem, dass sie mit ihrem Kader haushalten müssen, dass da sicherlich nicht immer die absolute Top-11 spielen muss. Sie hatten jetzt zwar ein relativ leichtes Spiel gegen Sintrese, allerdings auch erst am Sonntag. Und ja, warten wir es doch ab. Ich freue mich, es ist schon für Europa-League-Verhältnisse schon, würde ich sagen, eher die Kategorie Top-Spiel. Wir werden da sicherlich einige schöne Spielzüge sehen und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was unserer Mannschaft entgegenkommt, jetzt mal abgesehen davon, wie es ausgeht, weil wir sind in der Europa League zumindest absolut im Soll, da mache ich mir Stand jetzt keine großen Sorgen, dass es zumindest irgendwie in diese Zwischenrunde reicht, aber es wäre schon geil, so einen Gegner irgendwie zu schlagen oder da Punkte zu machen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr für unsere Fans, die mitreisen, dass sie da was zu bejubeln haben.
Und Thema geil, noch abschließend einfach, wir haben uns das verdient, Europa League zu spielen und es ist jetzt auch das erste Mal, ohne jetzt Kiew und Midtjylland zu nahe treten zu wollen, aber es ist das erste Mal, dass es sich auch im Stadion oder vor dem TV-Gerät so richtig nach Europa anfühlen wird. Das wird ein geiles Spiel. Ne? Hoffentlich auf Augenhöhe und dann, David, ordnen wir das nächste Woche ein und sind gespannt und kleben vor den TV-Geräten morgen Abend um 21 Uhr.
Ganz genau so ist das. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und bei dir, Jonas, für diese Folge. Bis dann, wir hören uns.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.